Hallo und willkommen zu Radio Kurzwelle, heute aus der Bildmanns Hochschule. Ich bin Anouk.
Und ich bin Julia. Das Thema unserer Sendung ist heute Traumberufe. Wir haben mit ein paar Menschen gesprochen, die interessante und spannende Berufe haben. Zum Beispiel mit einem Künstler und mit einem Polizist.
Vorher wollten wir aber erst mal wissen, was die Kinder an der Bildmanns Hochschule später mal gerne werden möchten.
Was willst du später mal werden?
Reiterin. Ballettlehrerin?
Also ich würde gerne Fußballer werden, wenn es klappt. Ja, ich auch.
Ich auch. Was möchtest du später mal werden?
Ich weiß es nicht. Köchin.
Arzt. Basketballer.
Tierärztin. Ich möchte gerne eine Künstlerin werden.
Schauspielerin.
Also ich würde entweder gerne mal Stylist, vielleicht aber auch Friseur oder Streetdance-Trainer werden.
Ich möchte gerne Arzt werden.
Kinderärztin.
Und wenn ich erwachsen bin, möchte ich mal Astronaut werden.
Tierärztin.
Schauspieler.
Astronaut.
Ihr hört Radio Kurzwelle heute mit dem Thema Traumberufe. Ein ganz spannender Beruf ist Künstler. Wir haben uns in der Bielefelder Uni mit einem Maler getroffen, der nicht nur selbst malt, sondern auch Studierende unterrichtet.
Genau, er heißt Rolf Fässer und kommt eigentlich aus Berlin. An der Uni hier hat er ein paar Seminare und bringt den jungen Menschen etwas über Kunst bei. Das Interview haben Linus und Serhat gemacht.
Wollten Sie schon immer Künstler werden?
Ja, wollte ich schon immer und sicher ist da eine Vorprägung da. Mein Großvater war auch Maler.
Was macht Ihnen mehr Spaß, unterrichten oder selbst malen?
Eigentlich das Selbstmalen, das Unterrichten kommt aber gleich hinterher. Aber es ist schon das Selbstmalen, wenn man nicht so versunken in der Arbeit ist, ist man ja irgendwie in einer anderen Welt, könnte man sagen. Mit den Studenten muss man natürlich immer stets reflektieren, sagt man, also immer drüber nachdenken, was sagt man selbst, wie stimmt es, ist nachprüfbar und wie kommt es nachher bei den Studenten an, wie können die das umsetzen. Eigentlich auch eine ganz interessante, auch eine sehr kreative Arbeit, weil man sieht, dass diese Dinge, die man mit denen bespricht, dann auch irgendwo ankommen.
Wenn jemand gerne Künstler werden möchte, welche Tipps würden Sie dafür geben?
Ja, das wäre schon so, dass man sehr intensiv arbeiten müsste. Also so ein nur sich zurücklehnen, mal ein Bild malen, das geht nicht, sondern man muss richtig viel arbeiten. Das ist auf jeden Fall am Anfang ganz, ganz klar, dass man, ich habe manchmal nächtelang auch was gemacht, wenn ein Auftrag da war oder ein Wettbewerb, dann musste man da sich voll einsetzen. Also so nebenbei, so denkt man, wie man so zu Hause malt vielleicht, wo man so am Sonntag sitzt und glaubt, das ist so schön, gefällt mir und so. Das ist es nicht, sondern das ist eine strenge, harte Arbeit.
Können Sie uns beschreiben, was für Sie Kunst bedeutet?
Das ist natürlich eine Frage, die konnte nicht mal Picasso beantworten. Picasso, ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt, als deutlich abstrakter Maler wahrscheinlich, könnt ihr das so sagen. Ihn hat man mal gefragt, was ist Kunst? Und er sagte, er weiß es nicht, aber wenn ich es wüsste, würde ich es nicht sagen. Also das heißt, so gesehen ist das eine ganz schwere Frage, die zu beantworten wäre. Aber es gibt natürlich Deutungsversuche, die der Sache vielleicht ein bisschen näher kommen. Aber nur in die Nähe kommen, mehr nicht.
Jetzt haben wir Herrn Fässer schon etwas kennengelernt. Aber er hat uns nicht nur Fragen beantwortet, sondern auch ein paar der Bilder gezeigt, an denen er gerade arbeitet. Wir saßen also alle auf dem Boden um vier große Bilder herum und durften sagen, was wir darüber denken. Aber hört am besten selbst.
Können Sie uns ein paar Bilder beschreiben, die hier vor uns auf dem Boden liegen?
Ich kann alle vier beschreiben und das wollte ich eigentlich mit euch zusammen machen, dass wir einiges in den Bildern entdecken, die ihr vielleicht jetzt nicht sehen könnt, aber vielleicht nachdem wir drüber gesprochen haben, dann erst sichtbar werden für euch. Und deshalb liegen die da.
Nehmen wir mal an, das ist das erste Bild von oben nach unten führend. Und was erkennt ihr darauf oder welche Gegenstände sind da sichtbar deutlich gearbeitet?
Ich sehe dann so eine Schüssel aufgemalt mit einer schwarzen Kelle drinne und die Schüssel ist ganz leer.
Und ich sehe eine Kaffeetasse und also irgendwas draufgeklebtes, wo was Buntes draufsteht.
Genau, das könnte ein Brief sein. Und wenn man das jetzt runternimmt, dann das auch eine Zeitung sein, die da drunter ist. Das ist eine Zeitung. Und das Ganze könnte jetzt heißen Frühstückstisch. Das Papier habe ich extra draufgelegt, damit wir vielleicht gemeinsam diese Papierstreifen oder Papierfelder einfach mal verrutschen. Das wäre jetzt eine Aufgabe für euch, mal zu überlegen. Was sagst du?
Also ich finde, es ist ein bisschen spannend, weil da dann ein paar Wellen sind.
Also wieder rein dann.
Das sieht ohne Papier besser aus, weil es mehr Farbtöne da drin sind. Das Papier hat nur eine Farbe und wenn man verschiedene Farben benutzt, tönt das sich.
Ja, das ist auch richtig. Also die Frage wäre jetzt, ist der weiße Balken sinnvoll? Macht er überhaupt Sinn? Oder möchte man auf ihn verzichten? Ich habe deine Meinung gehört, habe seine Meinung und ich werde drüber nachdenken. Jetzt können wir gleich zum nächsten gehen. So, das nächste Bild zeigt was? Was könntet ihr?
Also ich glaube, weil da ist, glaube ich, eine Erdkugel und da drin steckt ein ganz kleiner Busch und ich glaube, dass das ein Zitronenbaum ist.
Da ist so eine, eine Erdkugel, die sieht so ähnlich aus wie der Mond von Nam und da steckt eine Pflanze drin.
Aber es könnte man, wenn man oben steht, auch sehen, dass es eine Frucht ist, und zwar eine Orange. Eine Orange, und deshalb habe ich auch hier so Zitrofrüchte daneben gelegt, einmal ausgetrocknet und einmal ganz frisch. Macht das Sinn, hier eine gelbe Zitrone noch ins Bild zu legen? Einfach mal als farbiges Element, als farbige Form nochmal auftreten zu lassen?
Ich finde nicht, weil das ist ein sehr helles Gelb und so hell ist in dem Bild woanders nicht.
Ich finde, man könnte die ausgetrocknete Zitrone, die Farbtöne passen ein bisschen.
Hier haben wir die Farbe drin, hier in etwa. Die käme ja ungefähr hin. Hier ist noch ein bisschen dunkler hier.
Vielen Dank für das Interview.
Wir haben natürlich noch viel länger mit Herrn Fesse über seine Bilder gesprochen. Ihr habt jetzt nur einen kleinen Ausschnitt gehört. Deswegen war das Ende auch so plötzlich.
Wir hören jetzt erstmal wieder Musik, und zwar von den Wise Guys.
Viele der modernen Berufe haben ja etwas mit Computern zu tun. Manchmal braucht man sie nur, um etwas zu schreiben oder auszudrucken. Aber in einigen Berufen würde ohne Computer überhaupt nichts funktionieren. Zum Beispiel bei Grafikern, also bei Menschen, die Bilder am Computer herstellen, zum Beispiel für Werbung oder Kataloge.
Und genau so etwas macht Sina. Sina arbeitet in einer Grafikagentur in Bielefeld und sie stellt solche Bilder am Computer her. Die Abkürzung heißt CGI. Das steht für Computer Generated Images. Wenn man das ins Deutsch übersetzt, bedeutet es so viel wie am Computer hergestellte Bilder. Was genau dahinter steckt, das erzählt Sina aber am besten selbst.
Stellen Sie sich für unsere Hörer bitte einmal vor.
Ja, hallo. Also ich bin Sina, ich bin 24 Jahre alt und ich komme auch aus Bielefeld und ich arbeite schon seit 4 Jahren bei einem Mediendienstleister bei der Graphic Group hier in Bielefeld.
Was ist CGI?
CGI sind eigentlich Bilder, die am Computer hergestellt werden. Also diese Bilder, das könnt ihr euch so vorstellen, die gibt es in echt gar nicht. Also ihr seht die am Bildschirm, genauso wie ihr auf eurem Nintendo oder sowas so Spiele seht, und die werden einfach am Computer gebaut und hergestellt und die gibt es gar nicht in echt.
Ist es schwer, ein unechtes Bild herzustellen?
Also ich selber stelle diese Bilder nicht her, das machen meine Arbeitskollegen, aber ich habe das allerdings auch schon mal selbst versucht natürlich, weil es ist total interessant, einfach auch immer dazu zu schauen. Und wenn man das selber versucht, also da muss man sich schon echt total reinhängen und für interessieren, und da braucht man echt lange Jahre, um das so richtig gut hinzubekommen.
Wie lange brauchen Ihre Kollegen ungefähr für ein Bild?
Das ist auch immer unterschiedlich. Es kommt immer darauf an, ob das vielleicht nur ein Produkt ist, was dargestellt werden soll, oder ob das ein ganzer Raum sein soll. Wir haben auch sogar schon mal ein ganzes Haus mit Garten und Swimmingpool gebaut. Und da kommt es echt drauf an, wie viele Details da drin sind. Deswegen kann man da echt schon sagen, dass man halt von ein paar Stunden bis zu ein paar Tagen dazu braucht.
Wofür machen Sie die Bilder?
Wir machen Bilder zum Beispiel für Kunden, die sagen, sie haben eine Küche und die Küche können sie einfach noch nicht fotografieren, weil es die Küche noch gar nicht in echt gibt. Da stellen wir dann zum Beispiel Bilder her, wenn dann zum Beispiel eine Messe ansteht, wo wir dann den Kunden die Bilder dann geben können, dass sie dann die dort zeigen können.
Ist das Ihr Traumberuf?
Ja, das ist mein Traumberuf. Als ich klein war, habe ich eben schon gerne auch gemalt und fand eben so Sachen in Zeitschriften ganz toll, wie Leute die da gemacht haben, und habe mich dann auch irgendwie dafür entschieden, eine Ausbildung dort auch zu suchen, weil ein Studium kam für mich nicht in Frage, weil ich gerne schon auch sehr, sehr praxisbezogen irgendwas lernen wollte.
Wenn es diesen Beruf nicht gäbe, was würden Sie dann machen?
Der Beruf Mediengestalterin beinhaltet ja eigentlich nicht dieses Thema 3D-CGI, sondern ich habe ganz zu Anfang erst diese ganz klassischen Sachen gelernt. Also, dass man eine Anzeige erstellt mit Bildern und Texten und dass man Bilder retuschiert. Und dann habe ich mich eben sehr interessiert für unsere Abteilung 3D und CGI und habe dann dorthin gewechselt nach meiner Ausbildung. Und da bin ich auch echt sehr froh drüber.
Okay, danke, dass Sie unsere Fragen beantwortet haben und dass Sie hier waren.
Ja, bitteschön.
Das Interview haben Hanna und Pia gemacht. Ihr hört Radio Kurzwelle aus der Bildmannshofschule. Heute geht es um Traumberufe.
Die Bildmannshofschule liegt ja direkt neben dem Bielefelder Polizeipräsidium. Wir sehen dadurch ganz oft Polizisten und Polizeiautos bei uns und manchmal sogar Hubschrauber, die dort landen. Und wir haben uns schon oft gefragt, was dort eigentlich passiert.
Deswegen sind wir einfach mal über die Straße gegangen und haben uns mit einem Polizisten getroffen. Das Interview haben Linus und Pia gemacht.
Bitte stellen Sie sich für unsere Hörer einmal vor.
Mein Name ist Norbert Horst. Ich bin 57 Jahre alt. Ich bin seit 39 Jahren Polizist. Habe als Polizist, wie man so sagt, alles gemacht. Ich bin lange Zeit Streifenwagen gefahren, habe dann als Kripo-Mann ermittelt, habe lange Jahre Fortbildung gegeben, psychologische Seminare für Polizisten und arbeite jetzt im Bereich Öffentlichkeitsarbeit, Presse im Polizeipräsidium in Bielefeld.
Finden Sie Ihren Beruf toll oder wollten Sie auch schon mal einen anderen Beruf haben?
Ich finde meinen Beruf toll, weil er ein ganz lebendiger Beruf ist. Es gibt ja so die zwei großen Bereiche in der Polizei. Einmal die Schutzpolizei, also die Leute, die Männer und Frauen, die jeden Tag Einsätze fahren. Und den anderen großen Bereich dort, die Kriminalpolizei, wo ermittelt wird. Und beide Bereiche sind sehr lebendig. Beide Bereiche sind spannend und außerordentlich interessant. Und man weiß manchmal nicht morgens, wenn man zur Arbeit kommt, wie dieser Tag verläuft. Natürlich hat die Polizei damit zu tun, Leute festzunehmen, ja, und durchaus auch mal auf der Straße jemandem zu sagen, dass er zu schnell gefahren ist und ihm dafür Geld abzunehmen. Aber der Großteil der polizeilichen Arbeit bedeutet, dass wir Menschen in Not helfen, und das ist ganz schön.
Ist es eine Kriminalpolizei hier oder eine Schutzpolizei?
Also wir sind in einem Polizeipräsidium. Das ist eine sehr große Behörde in Nordrhein-Westfalen und wir haben hier eigentlich so alles, was die Polizei zu bieten hat, auch Schutzpolizei und auch Kriminalpolizei.
Müssen Sie oft zu Einsätzen fahren?
Ich selbst muss nicht mehr zu Einsätzen fahren. Wie gesagt, ich arbeite im Bereich Öffentlichkeitsarbeit und Presse. Einsätze fahren die Kolleginnen und Kollegen von der Schutzpolizei. Die ganz genaue Zahl habe ich jetzt nicht parat, aber die sind im letzten Jahr, im Jahr 2012, 67.000 Mal zu Einsätzen gefahren. Das sind ungefähr 186 am Tag.
Was ist das Spannendste, was Ihnen als Polizist passiert ist?
Man ist eben als Streifenwagenbesatzung überall dort, wo es brenzlig wird, als Erster am Ort. Und das ist eine spannende Geschichte. Ich habe aber auch ganz lange Zeit ermittelt als Kripo-Beamter. Und so in einer Mordkommission oder in einer Ermittlungskommission zu ermitteln, ist auch eine sehr spannende Angelegenheit.
Haben Sie schon mal im Ernstfall Ihre Waffe ziehen müssen?
Nein. Die meisten Polizisten müssen das nicht und sind auch sehr froh darüber. Anders als im Fernsehen muss die wirkliche Polizei nur sehr, sehr, sehr selten schießen.
Passieren in Bielefeld viele Verbrechen?
Nee, eigentlich passieren in Bielefeld nicht mehr Verbrechen als in anderen Großstädten. Im Gegenteil, in Bielefeld passieren sogar relativ wenig Verbrechen für eine Großstadt. Bielefeld ist immer eine der sichersten Großstädte, also im Vergleich zu Städten, die genauso groß sind, immer eine der sichersten Städte in ganz Deutschland.
Gibt es etwas an Ihrem Beruf, das Ihnen gar nicht gefällt?
Nee, was mir gar nicht gefällt, das sind mehr so persönliche Sachen, die haben aber nichts mit dem Beruf zu tun. Die gibt es eigentlich in jedem Beruf. Es gibt zwar schwierige Sachen, mit denen man umgehen muss. Zum Beispiel haben Polizisten viel mit Tod zu tun und werden häufiger damit konfrontiert. Das ist nicht immer leicht, aber das gehört einfach dazu.
Wie sind Sie darauf gekommen, Polizist zu werden?
Ich habe keine Ahnung mehr. Meine Mutter sagt, und das ist ja nun schon sehr lange her, ich hätte es immer werden wollen. Ich habe mich dann beworben. Es war wirklich meine einzige Bewerbung, die ich nach der Schule geschrieben habe. Ich bin genommen worden und bin jetzt immer noch Polizist.
Wie wird man eigentlich Polizist? Kann das jeder?
Grundsätzlich kann das jeder, der ein Abitur hat. Der kann sich bewerben und muss dann einen 3-tägigen Auswahltest machen, in dem eine ganze Menge Sachen geprüft werden. Natürlich, ob man einigermaßen fit im Kopf ist, ob man gesund ist und ob man sich in verschiedenen Situationen ganz gut verhalten kann. Und wenn das alles ganz gut gelaufen ist, dann kann man Polizist werden und hat ein 3-jähriges Fachhochschulstudium vor sich.
Wenn jemand einmal ein Verbrecher war, kann er dann trotzdem ein normales Leben führen oder sogar selbst Polizist werden?
Ich fange mal mit dem Letzten an. Also das mit dem Polizisten wird nicht möglich sein, aber dass Verbrecher ein normales Leben führen können irgendwann, dafür gibt es glücklicherweise eine Menge Beispiele.
Hattest du schon mal so einen richtig ernsten Fall?
Ja, so einer, wie man immer im Fernsehen sieht.
Ja. Also ich war lange Zeit in Ermittlungskommissionen, habe ich ja gesagt, auch in Mordkommissionen. Da hat also jemand, ein Mensch, einen anderen getötet. Ja, und dann laufen alle Maßnahmen so, wie man sich das vorstellt. Große Durchsuchungsmaßnahmen. Man fahndet nach Leuten, man nimmt Leute fest, man vernimmt sie, man hat mit all diesen Menschen zu tun, man hat mit den Opfern zu tun, man hat mit den Eltern der Opfer zu tun. Also das sind sehr häufig schon ganz ernste Fälle, klar. Aber es ist nicht immer nur ein Verbrechen, also man wird als Polizist auch häufig zu Unglücksfällen gerufen. Und das ist, das wissen viele nicht, der Charakter der Bearbeitung von Leichen in Deutschland ist so, dass Polizisten häufig damit konfrontiert werden. Und das ist eben immer eine sehr ernste Angelegenheit.
Haben Sie die Fälle aufgeklärt?
Also ich allein nicht. Anders als im Fernsehen ist eine Arbeit in der Kommission, also zum Beispiel bei einem Kapitaldelikt, so nennen wir Tötungsdelikte, da arbeiten immer ganz viele Leute dran. Das ist immer nicht nur einer oder wie im Tatort zwei, sondern so eine Mordkommission, das sind mindestens 10, manchmal 20, 30, 40 Leute, die an einem Fall arbeiten. Und alle Fälle klären wir nicht auf, aber gerade beim Mord ist es so, dass da die allermeisten Fälle aufgeklärt werden.
Jetzt haben wir schon ganz interessante Dinge über den Beruf Polizist erfahren. Aber wir haben nicht nur ein Interview gemacht, sondern auch eine ganz tolle Führung durch das Präsidium bekommen. Was wir da alles gesehen haben, das hört ihr nach dem nächsten Lied.
Ihr hört Radio Kurzwelle aus der Bildmannshochschule. Heute sprechen wir über Traumberufe. Gerade vor der Musik haben wir schon erfahren, was alles zum Polizeiberuf dazugehört. Danach hat uns der Polizist Herr Horst aber auch noch herumgeführt. Passt gut auf, denn das war richtig spannend.
So, hier sind wir in der Lichtbildstelle. Oder, sagen wir mal so, hier werden die Menschen erkennungsdienstlich behandelt, so nennen wir das. Das heißt, jeder Straftäter oder fast jeder Straftäter, den wir festnehmen, der muss seine Fingerabdrücke abgeben und wird fotografiert. Und das passiert hier auf zwei Arten. Dies ist die alte Art, wie ihr seht. An diesem Tisch, dann wird hier mit der Paste, wird schwarze Farbe auf diese Glasplatte getan. Und dann darf ich mal einmal demonstrieren. Dann haben wir hier tatsächlich einen echten, wir nennen das einen 10-Finger-Abdruckbogen. Der liegt jetzt hier. Und dann wird der Finger genommen, wird in die Farbe getunkt und wird hier so abgerollt. Und dann erscheint dort der Fingerabdruck. Das ist die alte Machart. Wenn wir einmal hier rüber gehen, sehen wir jetzt hier die neue. Das ist ein Computer. Und dieser Computer, ihr seht hier eine Glasplatte, das ist ein Scanner. Und auf diesem Scanner werden die Fingerabdrücke gescannt. Und diese Fingerabdrücke, die werden dann gespeichert. Aber nicht so, wie das manchmal bei CSI im Fernsehen sieht, dass da Fingerabdrücke als Bilder gespeichert werden, sondern die kriegen einen Zahlencode. Und dieser Zahlencode, der wird gespeichert. Und wenn wir dann einen haben, einen Fingerabdruck, irgendwo am Tatort, dann vergleichen wir den natürlich. Der kriegt auch einen Zahlencode. Und dann schicken wir den zum BKA. Und wenn wir da Treffer haben, ja, dann schicken die uns die Fingerabdrücke, die Treffer sind, rüber. Und dann haben wir hier ein paar Fachleute, die heißen Daktyloskopen. Daktylos ist vom griechischen Finger, kommt das her. Und die gucken dann bei den Fingerabdrücken ganz genau, welcher Fingerabdruck passt jetzt genau zu dem, der da am Tatort war. Und wenn wir wirklich einen Treffer haben, wissen wir, dass wir eine Straftat aufgeklärt haben. So, hier in diesem Raum werden die berühmten Fotos gemacht. Ihr seht, da ist die Kamera. Und jetzt brauche ich mal ein Demonstrationsobjekt für diesen Stuhl hier. Also auf diesem Stuhl haben alle Mörder, Betrüger, Einbrecher gesessen, die in den letzten Jahren und Jahrzehnten in Bielefeld fotografiert worden sind. Die werden also von dort fotografiert, einmal dorthin gucken. Das ist dann das Profilfoto. Das ist das Halbprofilfoto rechts, Halbprofilfoto links. Und das sind dann diese berühmten Fotos, die man kennt, die so dreigeteilt sind, wie Verbrecher oft abgebildet werden.
Wir gehen jetzt ins untere Stockwerk und da werden wir mal sehen, was passiert.
So, wir sind jetzt hier im unteren Stockwerk und der nette Herr, mit dem wir auch eben das Interview geführt haben, der führt uns jetzt durch zwei Glastüren, wo der Durchgang für Unbefugte, ich glaube, nicht gestattet ist. Wir sind jetzt in diesem Gang und gehen jetzt in den Raum 81 und jetzt wird uns der nette Herr erklären, was hier passiert.
Also, das hier ist die Wache Nord. Wir haben drei Wachen in Bielefeld und von hier aus fahren Polizistinnen und Polizisten ihre Einsätze. Also jetzt sind wir beim Wach- und Wechseldienst, bei der Schutzpolizei. Ne? Und ich habe gesagt, 67.000 Einsätze im Jahr. Alle 7 Minuten fährt ein Streifenwagen zum Einsatz. Dort vorne seht ihr, da sitzt der WDF, den Wachdienstführer, so nennen wir den. Und der kümmert sich auch um das Publikum, was da vorne ist. Hier ist der Wachtisch, das ist so ein bisschen das Zentrum der Wache. Die beiden Bildschirme, die ihr da seht, die braucht man einmal, um Einsätze abzuarbeiten. Und zweitens kann man mit denen natürlich auch arbeiten. Das heißt, man kann auf verschiedene Auskunftssysteme der Polizei zugreifen, ob jemand gesucht wird, wo jemand wohnt und solche Geschichten. Überall seht ihr Funkgeräte, Funk und Kommunikation für Polizisten ganz wichtig, weil man natürlich immer und überall erreichbar sein muss. Da muss man sowieso sagen an der Stelle, Polizisten haben, ohne anderen Berufen zu nahe treten zu wollen, eine besondere Kollegialität. Also der Zusammenhalt in der Polizei ist einfach was ganz Besonderes. Ihr müsst euch vorstellen, so ein Einsatz, den es häufiger nachts gibt, ist Täter am Werk irgendwo, dann fährt man dahin und dann ist eine Fabrik, da ist eine Tür aufgebrochen oder so und dann muss man da rein. Und da ist es einfach sehr wichtig, dass man sich auf den Mann oder die Frau, die neben einem ist, verlassen kann. Also das klingt jetzt ein bisschen pathetisch, aber letztendlich ist es so. Eigentlich vertraut man dem seine Gesundheit und sein Leben an. Und das führt einfach dazu, dass Polizisten eine besondere Art von Kollegialität haben.
Sag mal, was fandest du denn am spannendsten bis jetzt?
Also ich fand bis jetzt am spannendsten, das mit den Fingerabdrücken war schon interessant.
Ich fand am spannendsten persönlich die Fotokammer, wo die ganzen Verbrecher fotografiert werden wurden. Weil man kennt das ja eigentlich nur so aus dem Fernsehen. Mit den eigenen Augen zu sehen ist wirklich was Besonderes.
Das war der erste Teil der Reportage bei der Polizei. Wir durften durch ganz viele Räume gehen und uns alles anschauen. Da waren überall Sicherheitstüren, die ganz laut gesurrt haben. Das habt ihr vielleicht im Hintergrund gehört.
Aber das Interessanteste kommt erst noch, denn Herr Horst hat uns auch die Zellen im Polizeipräsidium gezeigt. Das kommt jetzt.
Also, hier sind wir jetzt im Polizeigewahrsam. Das heißt, hier werden die Leute eingesperrt. Bei der Polizei kann man auf zwei verschiedene Arten eingesperrt werden. Einmal sagen wir so polizeirechtlich. Dann wird man meistens wieder entlassen, wenn der Grund für die Festnahme vorbei ist. Typischer Fall, Fußballfans machen Randale, dann werden die festgenommen, wenn sie nicht darauf hören, dass sie aufhören sollen und werden nach dem Fußballspiel, wenn sie wieder nüchtern sind, freigelassen. Der zweite Fall ist ein strafrechtlicher. Dann wird man zunächst hier bei der Polizei eingesperrt und muss spätestens am darauffolgenden Tag einem Richter vorgeführt werden. Und der Richter, der sagt dann entweder ja, dieser Straftäter geht in Untersuchungshaft, oder er geht nicht und dann lässt er ihn frei. Wenn er ihn aber in Untersuchungshaft schickt, dann fahren wir mit ihm in ein richtiges Gefängnis nach Bragewede oder nach Detmold. Darum heißt das hier, wo wir sind, diese Zellen heißen auch gar nicht Gefängnis, wie viele denken, sondern wir Polizisten nennen das das Polizeigewahrsam oder das PG, so nennen das die meisten Polizisten. Und ja, das können wir uns das mal angucken.
So, wir gehen jetzt in das sogenannte PG, und wir gehen jetzt hier gerade an Zellen vorbei. Also ich habe hier schon ein bisschen Angst. Hier sind an jeder Zelle sind ein paar Nummern. Und jetzt gehen wir hier in eine Zelle rein.
Also, wollen wir reingehen?
Ja! Oh,
so, jetzt sind wir hier in einer Zelle drinne. Hier sehen wir eine Holzbank, eine Toilette und... Also gerne würde ich hier nicht sein. So ein bisschen dämmerig.
Man kann aber auch Lichter machen. Das Licht wird von vorne geschaltet. Und dies ist aber links sogar eine unserer schöneren Zellen. Also hier werden im Jahr etwa 2500 Leute eingesperrt. Also ungefähr über den Daumen 8 am Tag. Zu der Zeit, wo wir jetzt hier sind, so am frühen Nachmittag, ist hier keiner eingesperrt. Das ist häufiger so, weil die Zeit ist meistens so, dass die Leute, die nachts betrunken hier eingesperrt werden, morgens entlassen worden sind. Und die Leute, wie ich eben erklärt habe, die dem Richter vorgeführt werden, die werden meistens morgens dem Richter vorgeführt und sind jetzt entweder frei oder aber sie sind im Gefängnis in Bragwede. Und jetzt zeige ich euch nochmal eine Zelle, damit ihr mir glaubt, dass das wirklich eine schönere Zelle ist, wo wir Leute einsperren, die ja relativ betrunken oder relativ schmutzig sind. Oft sind sie beides, die zu uns kommen, und die kommen in eine andere Zelle.
Diese Zelle ist ganz leer, also fast ganz leer. Die Toilette ist im Boden, ein Loch im Boden, ein Plumpsklo. Und das Bett ist Gestein, einfach nur Gestein, keine Matratze, gar nichts. Hier werden, glaube ich, die Leute eingesperrt, die betrunken sind und so. Und unter Drogen sind.
Eine Decke kriegen sie schon. Und geheizt ist hier auch. Wenn er hier eingesperrt wäre, dann würdet ihr es daran sehen, dass hier ein weißes Schild vorhängt und dass seine Schuhe vor der Zelle stehen. Denn die müssen alles abgeben, was sie an sich haben. Auch ihren Gürtel und ihre Schuhe. Das hat den Hintergrund, die Leute, die hier eingesperrt werden, sind nicht nur aggressiv. Sie
können sich auch verletzen.
Genau, sie können sich verletzen. Manche Leute kriegen zum Beispiel auch einfach ein Bewusstsein dafür, wenn sie hier in der Nacht drin sitzen, dass sie Quatsch gemacht haben.
Die Schnürsenkel werden auch.
Genau, und werden sich dann und versuchen sich dann was anzutun. Manche versuchen sich wirklich zu töten. Und damit das nicht geht, nehmen wir ihnen alles weg, womit das geht. Gürtel, also Schnürsenkel, so. Aber dieses Geritze an den Türen, ja, mit Fingernägeln, oder manchmal haben sie irgendwo noch ein Centstück, was wir nicht gefunden haben. Manche ziehen sich auch die Hose aus und kratzen dann mit den Nieten der Jeans, wenn da welche dran sind, solche Sachen an die Tür. Das meiste, was da dran steht, sind Komplimente für die Polizei. In allen Sprachen.
So, jetzt gehen wir aus der nicht so schönen Zelle wieder raus.
Die roten, die Knöpfe, da ist einer. Und die roten dicken Knöpfe und die Leisten rechts an der Seite, das sind Alarmleisten. Die Polizisten hier unten haben keine Waffen, haben aber eben mit gefährlichen Leuten zu tun. Und wenn sie mal Hilfe brauchen, dann drücken sie auf diese Leiste oder auf die roten Knöpfe und dann kommt aus der Wache oben Hilfe.
So, jetzt gehen wir wieder aus dieser einen Tür raus, wieder in das andere Haus. Und wir werden mal gucken, was uns jetzt gleich hier erwartet.
Ich wollte fragen, ob Sie schon mal einer richtig geschlagen hat.
Na, im Dienst hat das schon mal jemand versucht. Und das ist bei mir viele Jahre her. Ich bin mal 3 Jahre Streifenwagen gefahren in Düsseldorf. Und ja, in der Zeit haben einige versucht, mich zu schlagen. Aber getroffen hat mich keiner. Das liegt in erster Linie daran, dass man solche Einsätze, wenn sie gefährlich sind und voraussehen kann, immer mit mehreren Kollegen begeht.
Also, ich glaube, wenn keiner mehr eine Frage hat, bedanke ich mich jetzt im Namen meiner Gruppe für die Führung hier im Polizeipräsidium.
Es war mir eine große Freude, hat mir Spaß gemacht.
Kurzwelle Meldungen.
Mit Pia,
Hanna
und Pola.
Kurzwelle feierlich.
Ein Beruf, den viele Kinder machen möchten, ist Sportler. Morgen hat eine ganz berühmte Sportlerin Geburtstag. Die amerikanische Tennisspielerin Venus Williams. Seit über 10 Jahren gehört sie zu den besten Tennisspielerinnen der Welt. Sie gewann viele Turniere auf der ganzen Welt. Sie bekam sogar 4 Goldmedaillen bei den Olympischen Spielen. zusammen mit ihrer jüngeren Schwester Serena. Die letzte Goldmedaille gewannen die beiden Schwestern letztes Jahr bei den Olympischen Spielen in London. Morgen wird Venus Williams 33 Jahre alt. Wir sagen herzlichen Glückwunsch.
Kurzwelle kulturell.
In unserer letzten Sendung ging es um Kunst. Ein ganz berühmter Künstler war der Amerikaner Andy Warhol. Er erfand sogar eine ganz neue Art, Bilder zu malen. Diese Kunstform nennt sich Pop Art. Die Bilder sind oft ganz bunt und sehen ein bisschen aus wie Comics. Seine bekanntesten Kunstwerke sind Bilder von Marilyn Monroe oder Elvis Presley. Heute vor 61 Jahren eröffnete Andy Warhol seine erste eigene Ausstellung in New York. In den Jahren danach wurde Andy Warhol zu einem der berühmtesten Künstler der Welt.
Kurzwelle, Jubiläum.
Heute ist es genau 50 Jahre her, dass die erste Frau in den Weltraum geflogen ist. Am 16. Juni 1963 stieg die russische Kosmonautin Valentina Tereshkova in das Raumschiff und flog los. Der Flug dauerte 71 Stunden, das sind fast 3 Tage. Dabei umkreiste die Kosmonautin 48 Mal die Erde. Als sie wieder gelandet war, bekam sie die Auszeichnung Goldmedaille für den Frieden und wurde zur Heldin für ihr ganzes Land.
Kurzwelle musikalisch.
In der nächsten Woche finden im Ravensberger Park 3 große Konzerte statt. Am Donnerstag tritt der deutsche Sänger Philipp Posell auf. Freitag spielt der Kanadier Brian Adams und am Samstag dann Xavier Naidoo. Das Konzert von Xavier Naidoo ist leider schon ausverkauft, aber für die anderen beiden gibt es noch Karten. Die Konzerte beginnen um 19 Uhr und um 19.30 Uhr. Wenn ihr hingehen möchtet, wünschen wir euch viel Spaß.
Das war unsere Sendung zum Thema Traumberufe. Natürlich gibt es noch viel mehr spannende Berufe, die man beschreiben könnte. Aber dann müsste unsere Sendung viel länger dauern. Außerdem hat ja eh fast jeder einen anderen Geschmack und einen anderen Traumberuf, so dass man sowieso nie alle dran nehmen kann.
Wir hoffen, ihr hattet Spaß beim Zuhören und dass ihr nächste Woche wieder dabei seid bei Radio Kurzwelle. Dann senden die Kinder aus der Laborschule zum Thema Sport. Wenn ihr euch genau über Radio Kurzwelle informieren möchtet, dann geht doch einfach auf unsere Internetseite www.radiokurzwelle.de.
Wir verabschieden uns für heute. Zu unserer Redaktion gehören Linus, Sandor, Pia, Pola, Serhat, Hanna, Finn, Marvin, Tristan, Jelte und natürlich wir. Ich bin Julia.
Und ich bin Anouk. Wir sagen beide Tschüss.